ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
Heute zu Gast Bestsellerautor Frank Schätzing. Hallo, schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Zugeschaltet aus einem Studio in Köln. Wir sind also per Leitung zusammen und reden über David Bowie. Nicht nur, aber vor allem in dieser Sendung. Und dafür gibt es mehrere gute Gründe. 10.1., der 10. Todestag von David Bowie. Und außerdem haben Sie das dazu passende Buch geschrieben. Space Boy über David Bowie, Punkt, über mich. Es ist eine Biografie über David Bowie und eine Autobiografie über Frank Schätzing. Mhm. Und das gemixt.
Genau.
Das ist mein Ansatz.
Ja, war ein Experiment. Es war erstmal so, dass es schon etliche Bowie-Biografien gab. Und einen reinen Lebenslauf zu schreiben, selbst wenn man noch das eine oder andere an neuen Informationen hervorschürft, würde jetzt aber nicht unbedingt den Aufwand rechtfertigen. Ich habe überlegt, wie ich ein Buch schreiben kann über das Verhältnis von Fans und Idolen und wie wir eigentlich miteinander aufwachsen, leben und wie wir miteinander altern. Denn das war ja was im Konzept des Pop nicht vorgesehen war. Pop war ja eine junge Angelegenheit. Und was passiert aber eigentlich, wenn man ein Idol hat? Das ist dann irgendwann kein Idol mehr, sondern einfach nur eine bemerkenswerte künstlerische Persönlichkeit. Und meistens rücken die dann, wenn man alleine laufen kann, auf eigenen Füßen steht, so ein bisschen in den Hintergrund. Im schlimmsten Fall werden sie einem peinlich, mitunter werden sie zu Nostalgie. Aber mich interessierte, warum ich eigentlich über 50 Jahre hinweg mich immer mehr für diesen Mann begeistert habe und eben nicht auf der Ebene der Idolisierung. Und ich wollte ein Buch schreiben, ich wollte das so ein bisschen ergründen über dieses Verhältnis von Fans und Idolen über so einen langen Zeitraum hinweg. Und so ist das entstanden, eher so en passant, dass plötzlich mein Leben damit reinfloss. Und da habe ich gesagt, okay, dann schreibst du es einfach auch auf.
Dazu gehört ja auch, dass Sie ja nicht nur Schriftsteller sind, sondern auch ein hervorragender Musiker, da werden wir gleich noch drüber reden. Natürlich auch sehr durch David Bowie geprägt, kann man so sagen. Ich glaube, das empfehlen Sie als Kompliment, hoffe ich.
Ja, absolut.
Er starb an Leberkrebs vor 10 Jahren. Mhm. Haben Sie sich mal Gedanken gemacht, wo David Bowie künstlerisch heute stehen würde, wenn er noch lebte?
Ich glaube, er würde nach wie vor alles Neue antizipieren. Er würde aufgreifen, was gerade akut ist, was aktuell ist, aber mehr als das, was er ja in den 50 Jahren immer wieder getan hat. Mit wenigen Ausnahmen, wo er mal ein bisschen hinten dran war. Er hat das Kommende erspürt. Und es gibt ein schönes Zitat von ihm, der sagt, "The future belongs to those who can hear it coming." Und das, was mich an ihm immer so fasziniert hat, war einerseits, dass er spürte, was in den nächsten Jahren relevant sein wird und als erster dann darauf sprang. Was ja immer auch ein Risiko ist. Wenn das noch nicht in der Breite angekommen ist, dann kann man natürlich auch, dann ist es natürlich im Zweifel auch kommerzieller Selbstmord, weil die Leute dir nicht folgen. Und vor allen Dingen, wenn man immer auch die Richtung wechselt, immer wieder ins Risiko geht, indem man einen kompletten Schwenk macht hin zu einem neuen Thema. Aber ich glaube, das zeichnet ihn als Visionär aus. Und ich denke, das war in ihm so angelegt. Er würde auch heute alles das, was es an aktuellen Entwicklungen gibt, gedanklich weiterverarbeiten, antizipieren und seinen Beitrag dazu leisten.
Sie sind ja als Schriftsteller einer, der intensivst für seine Bücher recherchiert. Und das jetzt vorliegende Buch über David Bowie liest sich wie, ich habe eigentlich jedes Detail von David Bowie als Hardcore-Fan im Kopf. Ist das eine perfekte Illusion oder ist es wirklich so?
Nein, das ist eine perfekte Illusion. Ich habe ja noch nicht mal jedes Detail über mein eigenes Leben im Kopf gehabt und immer noch nicht, sondern das ein oder andere weiß man. Dadurch, dass ich mich über so eine lange Zeit immer wieder mit ihm beschäftigt habe, wusste ich vieles. Jetzt bin ich auf der anderen Seite aber niemand, der Figuren idealisiert oder ständig mit ihnen lebt. Deswegen war mir vieles gar nicht bewusst, was ich erst jetzt im letzten Jahr während der Recherche über ihn erfahren habe. Was mich dann übrigens auch zum Teil bass erstaunt hat. Und was mir auch erklärt hat, woher mein lebenslanges Gefühl eines tieferen Einverständnisses mit ihm rührte, das ich nicht so richtig erklären konnte. Und bei mir selbst war es einfach so, wenn du eine Autobiografie schreibst, ich glaube, erstmal besteht die zu größten Teilen aus den Erinnerungen anderer, die an dich haben. Also man geht hin und fragt andere Leute, wie war denn das eigentlich damals? Und dann geht man praktisch mit der Taschenlampe durch deine Vergangenheit. Das Spannende daran ist allerdings, man sollte meinen, dass je weiter Dinge zurückliegen in der Vergangenheit, sich das umso mehr verdunkelt. Aber es ist de facto so, dass selbst aus frühester Kindheit so einzelne Ereignisse grell beleuchtet waren. Und dazwischen lagen große Flächen der Schwärze. Und die habe ich versucht, ein bisschen auszuleuchten.
Sie beschreiben im Buch den Song Space Oddity, 1969 rausgekommen, im Jahr der Mondlandung und für Sie als Zwölfjähriger ein Erweckungssong, bis dahin sozialisiert allenfalls mit dem, was die Mutter so an James Last gehört hat auf der heimischen Stereoanlage. Der Sprung von James Last zu David Bowie ist krass, ne, mit Space Oddity.
Ja, in der Tat. Ohne dem guten alten James zu nahe treten zu wollen, der ja auch in seiner Zeit durchaus progressiver war, als man das damals empfand. Aber klar, was tatsächlich passierte, war Folgendes. Ich war ein sehr fröhliches und zugewandtes Kind. Ich war immer notorisch neugierig. Und auf der Volksschule, auf der ich war, legte man sehr viel Wert auf die Entfaltung unserer kreativen Talente. Das hat man richtig gehend gefördert. Klar hat man uns auch die anderen Sachen beigebracht, aber es ging vor allem darum, dass man träumt, dass man Dinge erfindet, dass man eigene Geschichten erzählt. Und da bin ich aufgeblüht. Ich habe immer schon früh auch Musik gemacht, gesungen, mir Geschichten ausgedacht, gezeichnet, gemalt. Und dann kam ich aufs Gymnasium mit 10 und dieses Gymnasium war das komplette Gegenteil. Das war eine eisige Leistungsschmiede. Da ging es nur darum, zu pauken, das nachzubeten, was andere dir vorbeten und sich früh zu entscheiden, was man werden will und dann da sein Leben lang bei bleiben. Es ging nur ums Geld verdienen. Und alles das, was ich konnte oder glaubte zu können, eben kreativ sein und eben dieses Verträumte, das war abgemeldet. Also ich glaube, was ich am meisten in der Zeit gehört habe, war Schätzing, träum nicht. So, und für mich war das natürlich vernichtend. Jetzt war ich aber auch nicht Leader of the Pack. Also ich war jetzt nicht der große Junge, dem früh der Brat spross und die Muskeln schwollen, der jetzt sich dann, sagen wir mal, als Ausgleich dafür an die Spitze einer Clique setzte, sondern ich war so ein kleiner, verträumter, schmächtiger Kerl. Und war also schon in so einer gewissen Verzweiflung, so einer gewissen Düsternis.
Aber dann kam Lehrer Büchten, der neue Musiklehrer, legt Igor Strawinski Le Sacre du Printemps auf. Und
genau.
Wow, das war auch eine so eine Zündungsgeschichte. Ne?
Das war eine totale Zündungsgeschichte. Und was an dem Typ so cool war, dessen pädagogischer Ansatz war, ich erzähle dir jetzt gar nichts über den Komponisten, sondern ich lege dir einfach die Musik auf und du hörst dir das jetzt an und dann sagst du mir, was du dabei empfindest. Und das begann dann mit Sacre de Printemps, was übrigens nicht bei allen meinen Klassenkameraden auf Gegenliebe stieß. Das ist ja schon noch ein gewaltiges Stück Musik und ich sah um mich herum also stiere Blicke. Aber einige waren eben auch total angefixt, unter anderem auch ich. Und das war schon ein guter Einstieg. Und dann sagte er, jetzt lege ich euch mal eine Platte von einem Typ auf, von dem ich glaube, der ist die Zukunft der Popmusik. Und da legte er Bowie mit seinem allerersten Hit Space Oddity auf. Das war das erste Mal, dass Bowie einen Hit hatte. Und ich hörte das mit 12 und intuitiv, nicht intellektuell, aber ich glaube vom Herzen her begriff ich sofort, was der da macht, der ist der König aller Träumer. Wenn der damit erfolgreich sein kann, dann kann aus dir auch noch was werden.
Und das in Zeiten, in denen ein Zwölfjähriger bei der Mondlandung nachts um 3 geweckt wird und in die Familiengruppe stößt, ins Wohnzimmer, wo alle schon reichlich getrunken haben und die Mondlandung verfolgen. Wie sehen Sie heute mit diesem Abstand den Zusammenhang zwischen Space Oddity und Mondlandung?
Naja, es war ja die große Zeit, in der der Mensch in den Weltraum vorstieß und das ja immer verbunden war mit einer Sinnfrage. Warum tun wir das eigentlich? Und das war das eine, was Bowie sehr stark umtrieb, was übrigens auch Stanley Kubrick umtrieb, der ja zu der Zeit 2001 Space Odyssey gedreht hatte. Ein Film, der Bowie sehr begeistert hat. Und die andere Geschichte ist, dass Carl Sagan hat mal gesagt über Raumfahrt, wir suchen da draußen eigentlich immer nur uns selbst. Das heißt, der Outer Space, die großen unbekannten Räume, in die wir vorstoßen, ist zugleich immer der unbekannte Inner Space, in den wir vorstoßen. Uns selbst zu ergründen, wer sind wir eigentlich, was schlummerte alles in uns. Und das war etwas, was Bowie immens interessierte. Und das war nun genau der Punkt, wo seine große Liebe ihn verließ. Er war rettungslos verliebt in eine Tänzerin namens Hermione und die gab ihm den Laufpass. Und alles das zusammen, diese Verzweiflung, die Sinnsuche, wer bin ich eigentlich, warum sind wir überhaupt hier, warum fliegen wir eigentlich in den Weltraum? Und dann verließ ihn diese Frau und dann hatte er diese Leere in sich und alles das kumulierte in diesem Song Space Oddity. Und ich vielleicht möglicherweise, das war das, was mich als Zwölfjährigen, als sinnsuchenden Zwölfjährigen, der immer eine Faszination für das Unbekannte hatte, für nicht erforschte Räume, was mich so berührte.
Major Tom verliert den Kontakt zur Erde und fügt sich seinem Schicksal, um es ganz knapp zusammenzufassen. Mhm. Wie finden Sie eigentlich Major Tom von Peter Schilling?
Scheiße, wenn ich das so ehrlich sagen darf. Ich fand das natürlich ein Sakrileg, zumal er sich nie so wirklich offiziell dazu bekannt hat, dass er gesagt hat, nee, ich weise hier dieser legendären Figur Major Tom aus Space Oddity Hommage, sondern er gefiel sich doch sehr darin, da etwas Neues erfunden zu haben wollen. Und ich finde es schon einen ziemlich platten und flachen Song. Vor allen Dingen, wenn man den eigentlichen Major Tom kennt, der am Ende eben dieser Raumfahrt da oben kreist und sagt, Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Das hat schon eine ganz andere Tiefe. Und wissen Sie, was der Witz an der ganzen Sache, das Lustige daran ist? Ein Teil des Erfolgs dieses Hits damals war ja auch, dass es eben passend zur Mondlandung kam. Und die BBC griff das dankbar auf und spielte also jetzt während der gesamten Berichterstattung der Mondlandung Space Oddity, bis ihnen auffiel, dass am Ende des Songs der Astronaut ja stirbt. Und dann haben sie es wieder aus dem Programm genommen. Da war es aber schon zu spät.
Ich glaube, es gibt niemanden, der nicht Ihr Buch Der Schwarm gelesen hat, das 2004 rausgekommen ist. Würden Sie sagen, das Buch hat auch eine Basis in Ihrer mit David Bowie parallel verlaufenden musikalischen Sozialisation?
Ja, ich denke, das ist so. Es hat aber vielleicht darüber hinaus noch eine Parallele zu dieser Faszination für unbekannte Räume. Ich habe mal gesagt, mein Kopf fühlt sich immer da am wohlsten, wo er noch nie war. Und ich habe als Kind schon in den Weltraum geguckt. Wir sind übers Meer gefahren. Ich habe mir vorgestellt, was da unten ist und wollte das ergründen. Ich wollte das immer herausfinden. Und Der Schwarm war der erste Roman, der mir das wirklich ermöglicht. Ich hatte ja vorher bei einem Verlag veröffentlicht, der hier in Köln sitzt und dessen USP eigentlich war, dass die Bücher alle irgendeinen Köln-Bezug haben. Ich wollte da schon lange raus, habe aber dann immer eine Nabelschnur zu Köln gefunden. Das schränkte mich aber natürlich ein. Also den Schwarm in Köln spielen zu lassen, wäre wenig sinnvoll. Nicht mangels Tiefsee gescheitert. Ja. So, und insofern war das für mich, selbst war Der Schwarm eine aufregende Reise ins Unbekannte, das mich immer magisch angezogen hat. Und das war bei Bowie auch so. Er wollte immer dieses Neue, diese Unknown Spaces ausloten.
Als das Buch entstand, kamen Ihnen sozusagen die Anschläge des 11. September 2001 dazwischen. Also es gab ein paar Jahre Vorlauf. Kurz nach Erscheinen des Buchs, ja mit diesem desaströsen Tsunami, gab es den echten sogenannten Weihnachtstsunami 2004. Wie oft haben Sie derzeit gedacht, mich laust der Affe?
Ja, eigentlich ständig. Ich war ja ein bisschen überfordert von der ganzen Lage. Ich hatte Ende der 90er angefangen zu recherchieren für den Schwarm. Hatte ja auch noch eine Werbeagentur zu der Zeit, also ich habe das immer nebenbei mal gemacht. Und als ich mich so richtig dran gesetzt habe, das war kurz vor 9/11, dann habe ich angefangen zu schreiben, dann passierte das. Und 9/11, stellte ich dann plötzlich fest, hat einen totalen Bezug, eine Parallele, überhaupt gar nicht herbeigezwirbelt, zum Schwarm, denn es geht um einen kollektiven Kontrollverlust. Es geht um einen, man wusste ja nicht genau, wer das war, es geht also um einen unsichtbaren, gesichtslosen Feind, der zwar nur in Anführungsstrichen zwei Hochhäuser zum Einsturz gebracht hat und das Pentagon beschädigt hat, aber gefühlt hat er die ganze Menschheit angegriffen. Also niemand fühlte sich noch irgendwo sicher. Und insofern habe ich da plötzlich eine Parallele erkannt zu meinem eigenen Buch und die Frage, wie gehen wir denn eigentlich damit um? Was machen wir denn mit diesem Unbekannten, mit dieser Bedrohung? Und insofern, das war erstmal eine Initialzündung, die sicherlich das Buch nochmal verändert hat. Und dann passiert das, was Sie gerade sagen, dann kam es ja im Februar 2004 raus, wurde vom Start weg ein Weltbestseller, also das hätte ich nur wirklich nicht erwartet. Dann bin ich das ganze Jahr getourt, ich glaube, ich habe 120 Auftritte absolviert, überall in großen Städten, in der Provinz, im kleinsten Dorf. Und als es sich dann so ein bisschen beruhigte und ich auch tatsächlich etwas erschöpft war von diesem wunderbaren Ereignis, was ich da vollzog. Trotzdem, ich war einfach auch im Arsch. Entschuldigung, excuse my French.
Bitte schön.
Und dann kam dieser Tsunami Und ich werde nie vergessen, wir wollten über Weihnachten dann ein bisschen ein paar Tage Urlaub machen, meine Frau und ich, sind sie nach Sylt gefahren. Und im Zug sehe ich auf meinem Handy, das waren ja noch andere Handys als heute, dass jemand versucht hatte, mich zu erreichen die ganze Zeit. Und im Hotel erzählte man mir dann, der Spiegel hätte schon mehrfach angerufen. Und sie wollten ein Interview. Und ich dachte, was will denn jetzt der Spiegel von dir? Dann erzählten sie mir, dass es diesen Tsunami gegeben hatte und ich habe das immer noch nicht geschnallt. Bis ich dann mit dem Spiegelredakteur sprach und der sagte, ja, aber Sie sind doch der momentan, der in Deutschland am meisten davon versteht. Mhm. Und da wurde mir erst bewusst, dass ich aber ein Phänomen geschrieben hatte und recherchiert hatte, was es so seit langer Zeit nicht mehr gegeben hat. Also kein Mensch hatte das auf dem Schirm. Das alleine war dann schon spooky. Und ich habe diese ganzen Interviews dann abgesagt, weil ich sagte, ich will keinen zweiten Erfolg des Buches auf dem Rücken all der armen Menschen, die da gestorben sind. Und dann passierte aber eines, dann rief mich Reinhold Beckmann an, Freund, der damals die Talkshow Beckmann hatte, und sagte, ich habe hier eine Familie sitzen und die sagen, sie leben einfach nur noch darum, weil der Junge am Strand ein Buch gelesen hat. Und er wusste, als das Wasser zurückwich, dass da gleich eine Welle kommen würde. Und dann hat er alle evakuiert und sie sagen, sie leben nur noch wegen des Buches und ob ich nicht dazukommen wollte.
Wahnsinn.
Nein, da konnte ich natürlich nicht Nein sagen, wollte ich auch nicht. Aber Sie können sich vorstellen, dass ich da mit sehr gemischten Gefühlen hingefahren bin, weil ich hatte ja eine Katastrophe. Eine Naturkatastrophe hatte ich ja entertainisiert. Und plötzlich sitzen dir Leute gegenüber, die das am eigenen Leib erfahren haben. Und das hatte nur mit Entertainment gar nichts mehr zu tun. Das war einfach nur eine Tragödie. Aber das Erste, was die mir sagten, mach dir keine Sorgen. Es war einfach gute Unterhaltung. Wir lieben das Buch immer noch. Dann meldeten sich danach, nach der Sendung bei mir, ich glaube irgendwie 3 oder 4 Dutzend Menschen, die mir alle Briefe schrieben und sagten, ich habe das genauso erlebt. Ich lebe nur noch wegen dem Schwarm. Wegen des Schwarms, Entschuldigung. Und das überstieg so ein kleines bisschen schon auch. Ich war einerseits total demütig und dankbar und habe gesagt, nur dafür hat es sich gelohnt, das Buch geschrieben zu haben. Aber es überforderte mich auch zugleich.
Das neue Buch Spaceboy über David Bowie, über mich, also eine parallele Biografie und Autobiografie von Frank Schätzing über sich selbst und über David Bowie, beschreibt auch Ihre eigene Musik, Herr Schätzing, die Sie veröffentlicht haben vor 7 Jahren. Frank Schätzings Taxi Galaxy oder Taxi Galaxy heißt das Projekt.
Wie man will.
Ja, gut. Und es gab Kritiker, die haben hinterher gesagt, David Bowie war da ja schon ein paar Jahre tot. Mhm. Es klingt wie ein Album von David Bowie, das posthum veröffentlicht wurde. War doch eher ein Kompliment, oder?
Absolut. Und der Witz war, dass ich wirklich alles wollte, nur nicht wie Bowie klingen. Aber man kann ja seine großen Einflüsse nicht verleugnen. Und insofern war es völlig richtig, dass ich dem nachgegeben habe. Es ist jetzt keine 1:1 Kopie. Es ist ein Sammelsurium aller Einflüsse, die mich geprägt haben, so wie ja jede Künstlerin, jeder Künstler letzten Endes das sammelt und synthetisiert und versucht, was Neues aus dem zu erschaffen, womit man geprägt wurde. Aber Bowie war schon übermächtig, absolut. Mhm. Und die Kritiken waren sehr unterschiedlich. Es gab auch 1, 2 Mäkeleien im Feuilleton, die sich nicht mochten. Es gab ein paar super Kritiken und es gab diese, fand ich, sehr schöne Kritik von Peter Huth aus der Welt, der das schrieb und sagte, es klingt wie ein Album posthum veröffentlicht, das Bowie damals zurückgehalten hat und schrieb dann / zurecht. Womit er aber nicht meinte, dass es schlecht ist, sondern er sagte einfach nur, es hätte aber dann doch Bowies Qualitätsansprüche nicht genügt, was ich nur unterschreiben konnte. Es war ja mein absolut erster Gehversuch, aber auf der anderen Seite, es war ein Album, das mit 45 Jahren Verspätung rauskam, denn ich habe ja tatsächlich zwischen 15 und 25 habe ich intensiv daran gearbeitet, Popkünstler zu werden. Ich wollte eigentlich mit Musik mein Geld verdienen.
Und auf diesem Album ist er tatsächlich auch ein bisschen Bowie drauf, in Form seines Pianisten Mark Garson.
Richtig.
Das muss man erstmal schaffen, den für sowas zu gewinnen, für so ein Erstlingswerk. Wie hat das geklappt?
Naja, der Kölner hat dafür einen Begriff, wir sagen, ich bin vor nichts fies. Also das heißt, ich bin vor nichts bang, ich probiere immer erstmal alles.
Boah, das versteht man auch in ganz Rheinland-Pfalz, würde ich
das
sagen.
Das versteht man auch in ganz Rheinland-Pfalz. Ne? So, und ich hatte schon 2, 3 Jahre an dem Album gearbeitet, hatte das meiste eingespielt, das meiste spiele ich selber ein. Mein bester Freund ist Drummer, der hat das Schlagzeug dazugefügt, dann kamen noch ein paar Bläser dazu. Und ich bin aber auf keinem Instrument wirklich ein Virtuose, sondern ich bin eher so die musikalische Entsprechung eines Thermomix. Fürs Studio reicht das alles. Das Einzige, was ich glaube, wirklich ganz gut zu können, ist singen. Und ich hatte jetzt bei 3 Stücken Klavier gespielt und fand aber, dass das lausig klang. Dann habe ich überlegt, wer könnte das spielen? Und dachte, frag doch mal Mike Garson. Ich meine, mehr als Nein sagen kann der nicht. Mhm. Also habe ich mir eine E-Mail rausgesucht, sein Schwiegersohn Mark, der managte ihn. Und es gab dann auch eine Kontaktadresse. Habe da hingeschrieben, noch nicht mal in Erwartung einer Antwort. Dann schrieb Mark zurück, Frank, klingt toll, was du da machst, aber Mike macht sowas eigentlich nicht mehr. Trotzdem, schick uns die Songs einfach mal und dann kriegst du irgendwann noch mal eine Antwort. Dann habe ich sie hingeschickt und eine Woche später schrieb Mike zurück, Frank, hab mir diese Songs angehört, das gefällt mir sehr gut, ich habe schon mal den großen Flügel bereit gemacht, das braucht Volumen und lass uns mal in ein paar Tagen telefonieren. Und plötzlich hatte ich Mike Garson auf dem Album und ich war komplett platt, ich hätte das im Leben nicht für möglich gehalten. Dann haben wir ein paar Mal telefoniert, er saß ja in L.A., und haben uns dabei auch gut unterhalten. Er hat mir ein bisschen erzählt über die Zeit, wie er selbst mit Bowie produziert hat. Und dann haben wir vereinbart, dass wir Mitte Januar, dass er dann die Aufnahmen macht. Dann sagt, wir telefonieren uns dann zusammen. Ich spiele dir vor, was ich mir so überlegt habe. Und wenn du das gut findest, dann nehme ich das so auf. Dann kam der Januar und am 8. Januar veröffentlichte Bowie Blackstar, dieses letzte phänomenale Album, mit dem er sich nochmal an die Spitze der Avantgarde setzte. Und 2 Tage später war der tot. Und ich war vollkommen von den Socken, weil ich dachte, du bringst doch kein bahnbrechendes Album raus und stirbst 2 Tage später. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Und nochmal 2 Tage später war ich mit Mike zum Telefonieren verabredet. Und ich habe gesagt, Mike, du, wenn ich schon geschockt bin, du warst ja nun einer seiner engsten Freunde, du musst doch fix und fertig sein, wir können das Ganze verschieben, wir können es auch lassen, wenn du willst. Und Mike sagte, auf gar keinen Fall, wir machen das. Bowie hätte das auch so gemacht. Bowie hat immer gesagt, bis zur letzten Sekunde, wir ziehen das durch. Dafür ist uns das Leben geschenkt worden, dass wir alles da rausholen, was irgendwie geht. Und ich glaube, er hätte auch an dieser Stelle gesagt, nein, macht das auf jeden Fall und darum ziehen wir die Nummer jetzt durch. Naja, und dann hat er mir das vorgespielt, was er sich so ausgedacht hat. Und es war natürlich fantastisch, was denn auch sonst. Er hat es mir geschickt, wir haben das in die Songs hier eingebaut. Und ich habe zurückgeschrieben und gesagt, Mike, es ist so großartig, danke dir von Herzen, vor allen Dingen angesichts der Umstände. Und dann schrieb er mir eine E-Mail zurück. Und ich erzähle dir jetzt nicht, um anzugeben, sondern nur, weil ich mich so berührt hat. Er schrieb mir eine E-Mail zurück und sagte, Frank, es hat mir großen Spaß gemacht. Und als ich es spiel, hatte ich kurz das Gefühl, David kommt noch mal runter, um zu sagen, das hätte mir auch gefallen. Sie können sich vorstellen, dass ich kurz davor war, mir diese E-Mail zu rahmen und habe dann gesagt, nein, bleib mal ein bisschen am Teppich. Aber sie ist wohl verstaut. Und ich war tief berührt. Mhm. Mir kamen die Tränen.
Mehr als verständlich. Sie haben vorhin schon David Bowie beschrieben als jemand, der Entwicklungen quasi voraussehen konnte, der seiner Zeit voraus war. Vielleicht gehört auch dazu, ich bin gespannt, wie Sie das sehen, vielleicht gehört auch dazu, dass er sich in den 70er Jahren als homosexuell outete, ohne dass jemals klar war, ob es wirklich war. Mhm. Wie bewerten Sie das heute?
Da habe ich mich lange mit beschäftigt und da gibt es auch ein großes Kapitel im Buch, was der Frage nachgeht. Ich denke, worum es ihm eigentlich ging, war weniger ein Statement zu seiner sexuellen Orientierung, sondern ihm ging es darum, dass wir alle Fesseln abschütteln, über alle Konzepte, über die wir definiert werden, dass wir uns Freiräume erkämpfen, so zu sein, wie wir sind und sein wollen, und dass sich keiner für das, was er ist, verstecken muss. Das war das, was ihn eben auch so umtrieb. Das gehört natürlich, wenn man ständig Neues auslotet, wenn man immer neue Wege geht, dann gehört diese Offenheit zwingend dazu. Dann passierte Folgendes. Er hat sich ja, warum hat er sich diese Kunstfiguren erschaffen? Ziggy Stardust, das war ja eigentlich die erste große Kunstfigur. Dann kam Aladdin Sane, dann kam der Thin White Duke. Und es hatte tatsächlich was mit seiner Schüchternheit zu tun. Er selbst traute sich nicht, auf die Bühne zu gehen. Er empfand sich eigentlich als ein Singer-Songwriter, der Songs schrieb, und er suchte in der Anfangszeit nach jemandem, der die für ihn performt. Als er aber niemanden fand, hat er beschlossen, gut, dann muss ich sie eben selber zum Besten geben. Aber als ich selbst auf die Bühne gehen, das war ihm, er fühlte sich unwohl damit. Also erfand er sich ein alter Ego. Und dieses alter Ego war Ziggy Stardust. Und Ziggy war eine androgyne, also man kann heute, würde man sagen, genderfluide Person. Er hat das gewissermaßen vorweggenommen. Und Bowies Idee, eine solche Kunstfigur zu erschaffen, war nicht, sie nur auf der Bühne zu verkörpern, dann wäre es Kindtop gewesen, dann wäre es ein Fackelzug gewesen, sondern seine Idee war, diese Figur wirklich zu leben, also auch jenseits der Bühne, mit den Interviews zu bringen, wirklich Ziggy Stardust zu sein. Und das erforderte auch eine größtmögliche sexuelle Offenheit. Und er hat sich gesagt, die muss ich dann auch leben. Und dann hat er dieses Bekenntnis, was eigentlich gar keines war, ich bin schwul, noch ebenso im Nachklapp von dem Interview mal rausgehauen, und hat sich gedacht, okay, da muss ich es auch mal mit ein paar Typen probieren, um zu gucken, ob ich das leben kann, um festzustellen, das hat er später oft genug gesagt, und irgendwann hat er das wirklich klargestellt, dass er noch nicht mal wirklich bisexuell ist. Mhm. Er sagte, ich war immer ein versteckter Heterosexueller, ich habe es versucht, um dann noch 2 Jahre später festzustellen, ist absolut nicht mein Ding. Aber was er damals getan hat, glaube ich, und das wäre heute wesentlich umstrittener, weil wir heute sehr schnell von Aneignung sprechen, aber was er, damals redete kein Mensch davon, was er tat, war einfach nur, er hat ein wahnsinnig eindrucksvolles, funkelndes, schillerndes Plädoyer für sexuelle Vielfalt in die Welt gesetzt, und dafür, glaube ich, gehört er gepriesen.
Und das zu einer Zeit, wo das alles andere als selbstverständlich war, definitiv.
Definitiv, denn ein Elton John zu der Zeit hätte sich niemals outen können, obwohl es jeder wusste.
Oder Freddie Mercury.
Oder Freddie Mercury.
Dazu passt, er hat ja mehrfach seinen Wohnort gewechselt, hat auch mal ein paar Jahre in der Schweiz gelebt, um ein bisschen runterzukommen vom Trubel, den er sonst wo erlebt hat. Mhm. Ja, und diese fast direkte Nachbarschaft zu Freddie Mercury, der damals auch da lebte, ich glaube am Genfer See, wenn ich mich nicht schwer täusche.
Ja, das war da genau in der Nähe bei Volney.
War keins, war durchaus, ja, was soll man sagen, Zufall, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall fruchtbar.
Ja, das war insofern kein wirklicher Zufall. Also dass Bowie in die Schweiz gegangen ist, hatte verschiedene Gründe. Erstens war der Bankrott. Das war ja dieselbe Zeit, wo er dann auch nach Berlin ging, aber vorher war er in der Schweiz. Warum? Er flüchtete vor dem englischen Fiskus. Er war von seinem damaligen Manager außerdem nach Strich und Faden betrogen worden. Also der hatte ihm die Existenz von Millionen vorgegaukelt, die es gar nicht gab. Er ist aber erstaunlicherweise fertig gebracht, sich von diesen Millionen die Hälfte abzuzwacken. Das heißt, Bowie war hochverschuldet, wurde vom Finanzamt verfolgt und war außerdem heavy on drugs. Und in der Schweiz kamst du nicht so einfach an Amphetamine, eher an Käse. Und dann hat seine damalige Frau, die sich da sehr gut auskannte, hat da so ein Chalet für sie gemietet, und Bowie hat's gehasst. Aber er saß nun mal da. So, und oh Wunder, auch Freddie Mercury war vor dem englischen Fiskus geflohen. Und wohin wohl? Na, in die Schweiz. Ne? Und nicht nur er saß da, sondern alle möglichen Popstars saßen da. Also praktisch die Crème de la Crème der englischen Popstars gab sich in der Schweiz die Klinke in die Hand.
Kann man mal sehen, was so liberale Steuergesetze in der Schweiz alles künstlerisch bringen, ist ja kaum zu fassen.
Absolut. Ne? Mhm. Und manches Schlupfloch liegt im Käse. So, und dann, was haben die also gemacht? Sie haben sich dann Studio hingebaut, das Mountain Studios. Und die lebten da alle in, man kann fast schon sagen, in Laufweite um diese Studios. Und dann waren also war Queen da und nahm ein neues Album auf, und Bowie ging mal Tag sagen. Und dann haben die da gezecht, vor allen Dingen, und irgendwann hat Roger Deakin, schon unter dem Einfluss von relativ viel Rotwein, seinen Bass genommen und hat gesagt, mir ist übrigens gerade so ein Riff eingefallen, und hat dumm, 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 dumm gespielt. Und danach sind sie noch einen trinken gegangen und waren dann hinterher gut stoned. Dann hat Bowie gesagt, hör mal, dieses Riff, was du da eben gespielt hast, ich fand das gar nicht schlecht, spiel das nochmal. Hatte Deakin das vergessen, aber Bowie hat es nicht vergessen. Was haben sie also gemacht? Sie haben innerhalb weniger Stunden haben sie diesen Song rausgekloppt. Und ich glaube nicht dabei darüber nachgedacht, dass das ein Welthit wird, aber es wurde dann einer.
Under Pressure.
Under Pressure.
Berlin haben Sie gerade schon angesprochen. David Bowie spielt in Berlin sich selbst im Film Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Mhm. Er hat ein paar Jahre gelebt, ist bewusst dahin gegangen, ins damals ja ziemlich trostlose Berlin. 70er Jahre, da war das ja eine graue Geschichte, nicht besonders attraktiv. Warum
zerstört.
Warum war das für ihn trotzdem so attraktiv?
Das hatte mehrere Gründe. Bowie war ja ein dunkler Charakter. Das ist ja nicht gleichzusetzen mit dem sonnenblonden Strahlemann, den wir jetzt aus der Let's Dance-Zeit kennen, sondern er war eigentlich ein zerrissener und ein dunkler Typ. Und er suchte, um Kunst zu produzieren, suchte er nie die behagliche Atmosphäre. Er sagte, wenn es im Behaglichen gedeiht, nichts. Er brauchte diese permanente Spannung, dieses leicht Bedrohliche, das trieb ihn zu Höchstleistungen. Und das kannte er natürlich auch aus seiner Zeit der schweren Drogenabhängigkeit. Ich glaube, das war das eine, was ihn in Berlin reizte. Denn zugleich war es ja so, dass aus diesen Trümmern da jede Menge Pflänzchen der Subkultur sprossen. Das war ja, Berlin stemmte sich ja trotzig gegen sein Ende, seinen Niedergang und sagte, okay, ich mag in Trümmern liegen, aber dann erfinde ich mich jetzt neu. Und da poppten natürlich dann Nachtclubs auf, Romy Haag war da mit ihrem legendären Nachtclub, jede Menge Subkultur, die Elektronikszene fasste da Fuß und das war schon sehr spannend. Also ich denke, das hat ihn einmal künstlerisch gereizt. Das zweite war, dass er war ja ein Superstar in den USA geworden plötzlich mit Young Americans und Station to Station. Das hatte er in L.A. produziert, wo er dann auch lebte. Aber zugleich war er so schrecklich in die Kokainabhängigkeit gerutscht, übrigens zusammen mit Iggy Pop, der da ja auch zu der Zeit lebte, dass er beschrieb das so, eines Morgens putzte ich mir in L.A. die Nase und das halbe Hirn kam mit raus. Und er konnte sich zum Beispiel nicht mehr erinnern, in welchem Studio sie Station to Station aufgenommen hatten. Dann hatte er sich diese Figur des Thin White Duke erschaffen. Und seine Idee dahinter war, dass er sich ein böses alter Ego zulegt. Einen, wie er selber sagte, bösen, faschistischen, arischen Typen. Und den wollte er wie so einen Mr. Hyde Dinge sagen lassen, die er selber nie sagen würde. Und dachte, die Menschen werden dann sagen, oh, guck mal, wie raffiniert er dieses böse alter Ego böse Wahrheiten aussprechen lässt.
Stattdessen haben sie ihn als Nazi missverstanden.
Ja, natürlich, die haben gesagt, du bist ein Faschist, du bist ein Nazi. Bowie sagte dann irgendwann in einem Interview, Hitler war der erste Rock'n'Roll-Star. Und er hatte natürlich insofern recht, weil die Ermächtigungsmechanismen, mit denen wir Idole erschaffen und sie dann in machtvolle Positionen bringen, die sind einander durchaus ähnlich. Aber sowas sagst du doch nicht im Playboy-Interview mit einem Kopf voller Koks. Mhm. So, und das führte dazu, zusammen damit, dass er pleite war, dass er im Prinzip mehr tot als lebendig war, dass er diesen Bullshit von sich gegeben hatte, dass er sich verstecken wollte. Und wo konnte man sich besser verstecken als in Berlin? Und alles das hat dazu geführt, dass er ausgerechnet mit Kumpel Iggy in die Heroin-Hauptstadt Europas gezogen ist, um da clean zu werden. Das ist natürlich eine Schnapsidee. Ja. Funktionierte aber. Und da hat er sich erholt.
Tatsächlich. Und trotzdem hat er bei Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo mitgespielt. Das ist ja mit dem Heroin als zentralem Thema des ganzen Films. Ja, und dem süchtigen David Bowie mittendrin, der im Film ja, wie gesagt, auch sich selbst spielt bei einem Konzert, wo Christiane F. hingeht als Fan. Mhm. Alles Zufall, diese Drogenzusammenhänge?
Nee, überhaupt nicht. Er hat ja doch sehr klar und sehr luzide immer entschieden, was er machen will und was er nicht machen will. Und diese Christiane F. Dreh, das war schon in Zeiten fortgeschrittener Gesundung. Er ist ja nach Berlin gezogen und da entstand dann erstmal das Album Low, das übrigens nicht in Berlin entstanden ist, sondern in Frankreich. In Berlin haben sie es nur nachgemischt. Und als er Heroes aufgenommen hatte, da war er schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Und lebte übrigens zu dieser Zeit, als dieser Dreh stattfand, auch schon gar nicht mehr in Berlin, sondern er lebte da schon wieder in New York. Mhm. Jetzt passiert aber Folgendes, Uli Edel fragte ihn also an und sagte, hast du nicht Lust? Natürlich, sagte er, aufgrund dieser Drogenkonnotation. Bowie fand das ein total tolles Projekt. Aber wenige Wochen vorher war direkt bei ihm um die Ecke sein sehr enger und guter Freund John Lennon erschossen worden. Und der Attentäter hatte zu Hause ein Ticket liegen für den nächsten Abend und da wollte er am Broadway The Elephant Man besuchen, wo Bowie die Hauptrolle spielte und Bowies Name war eingekringelt. Und Bowie bekam eine entsetzliche Angst und wollte im Prinzip kaum noch sein Haus verlassen. So, und daran drohte der Dreh zu scheitern, weil Bowie sagte, ich finde das ein tolles Projekt, aber ich werde keinesfalls nach Berlin kommen, da werde ich am Ende des Tages auch noch erschossen. Mhm. Und dann hat Edel das so eingefädelt, dass das Konzert in New York gedreht wurde und die Szenen mit der Christiane F. wurden in Berlin gedreht. Das heißt, sie siehst die also vorne am Bühnenrand und sie schaut auf, aber sie sieht Bowie nicht, weil Bowie wurde in New York gedreht.
Dass er Heroes auch auf Deutsch veröffentlicht hat, liegt das daran, dass er in den Jahren in Berlin auch gut Deutsch gelernt hat oder hat es einen anderen Hintergrund?
Nein, der sprach so gut wie gar kein Deutsch, der konnte sich einen Schnitzel bestellen und einen Kaffee. Und er hat das auch übrigens auch mal bedauert, weil er hätte gerne besser Deutsch gelernt, aber er hatte halt zu der Zeit andere Probleme. Aber er liebte den, wie er sagte, wagnerianischen Klang der deutschen Sprache. Und er hat das ja zusammen mit Brian Eno gemacht, der zu der Zeit auch viel in Berlin war. Und auch Eno fand, dass das Deutsche dem Song nochmal eine andere Würde und eine andere Größe gab. Und natürlich war ja dem Text zugrunde liegende Idee, war ja eben sich im Schatten der Mauer zu küssen. Und insofern hatte es das Lied natürlich unfassbar viel mit Berlin zu tun. Und dann sagte Bowie, ich muss das in jedem Fall auf Deutsch singen. Und die doch damals engagierte Background-Sängerin Antonia Maas, deren Liebesaffäre mit Tony Visconti, dem Produzenten, angeblich Bowie dazu gedient hat, diesen Text zu schreiben, die schrieb ihm dann in aller Eile die Lyrics auf Deutsch. Und deswegen sind dann auch so lustige Zeilen darin wie Schüsse reißen die Luft. Da fehlt dann ein Zerr. Und Bowie radebrechte jetzt irgendwo daran herum, um das einigermaßen halbwegs verständlich auf Platte zu bringen. Aber ich glaube, gerade dieses leicht radebrechende macht den besonderen Charme aus.
Frank Schätzing und das Buch, das neue Spaceboy über David Bowie, über mich. Sie beschreiben, haben wir schon drüber geredet, David Bowie als jemand, der seiner Zeit weit voraus war. Gibt noch jemand, der seiner Zeit voraus war, nämlich Sie selbst, Herr Schätzing. 2009 zum Beispiel gab es Ihr Buch Limit, ging um die Besiedlung oder geht immer noch um die Besiedlung des Mondes durch die USA, durch China, unterstützt von einem mächtigen Tycoon. Man hat heute, wenn man so über Weltraumpläne, über Allmachtsfantasien hört und sich darüber gruselt, was da teilweise weltweit passiert, den Eindruck, da hat einer wie Frank Schätzing auch schon die Zeit 2025, 26 vorausgenommen.
Ja, in dem Fall war es tatsächlich so. Ich werde ja immer mal wieder der Eitelkeit bezichtigt, aber ich kann ja nicht umhin zu sagen.
Wenn es dann stimmt, was soll's?
Ne? Das hat tatsächlich gestimmt und das hat was damit zu tun, dass ich auf keine fahrenden Züge springe, weil mich das ja nicht interessiert. Wenn jemand ein Thema schon abgewirtschaftet hat, dann ist es nicht mehr meins, sondern was mich interessiert, sind die Randnotizen, die ich lese und wo ich dann denke, oh, das könnte das nächste große Ding werden. Darin vertiefe ich mich dann. Und damals war Raumfahrt eigentlich tot. Das war ja ein paar Jahre nach 9-11 und die Menschheit war mit anderen Dingen beschäftigt. Es war dann George W. Bush, der sagte, wir müssen irgendwie wieder zurück in den Weltraum. Und es machte seinerzeit eine Meldung die Runde, dass wir unsere Energieprobleme möglicherweise würden lösen können, wenn wir auf dem Mond das Element Helium-3 fördern. Das ist ein Element, was auf der Erde kaum vorkommt, auf dem Mond aber in rauen Mengen. Und damit könnte man saubere Fusionsenergie erzeugen, und zwar billig, und man müsste es nur vom Mond zur Erde schaffen. Ach, habe ich gedacht, das ist doch spannend. Schreib darüber mal ein Buch. Und ich habe drei Sachen antizipiert damals. Das eine war, dass wir unser Sonnensystem besiedeln werden und dass wir vor allen Dingen an Bodenschätzen interessiert sein werden. Das zweite war, dass der neue Wettlauf nicht mehr zwischen den USA und Russland sich vollziehen wird, sondern zwischen den USA und China. Und das dritte war, dass die Raumfahrt sich privatisieren wird und die Privatiers die Big Player in der Raumfahrt werden. Und Elon Musk lässt grüßen und ja. Richard Branson auch. Und das ist dann tatsächlich alles eingetreten. Das ist schon irre.
Und ein paar Jahre später, 2018, kam die Tyrannei des Schmetterlings raus, Ihr Buch über die Bedrohung der KI. Da hat damals auch noch keiner drüber geredet. Sie schon.
Na, es war das erste Mal, dass das Thema KI in der breiten Öffentlichkeit diskutiert wurde, aber längst natürlich nicht in der Weise, wie es heute diskutiert wird. Ja, mich interessierte das immer kolossal, weil ich darin einfach eine Fortsetzung unserer Evolution mit technologischen Mitteln sehe. Also etwas, was sich vollziehen wird, ob wir wollen oder nicht, schlicht und einfach, weil alles, was der Mensch denken kann, wird er auch umsetzen. Und insofern war ich, hat mich sehr interessiert, was eigentlich die positiven, was die negativen Seiten sind. Im Buch ist es ein dystopisches Szenario, aber auch nur deswegen, weil die Dystopie uns ja dazu dienen soll, in einer an sich vielleicht sogar positiven Entwicklung, aber das dunkle und schwarze Element auszumachen, dass das Gute vielleicht zerstören könnte und rechtzeitig dafür zu sorgen, dass es gar nicht so weit kommen kann. Das heißt aber nicht, dass man diese Technologie nicht weiter verfolgt, sondern dass man sie vielleicht einfach nur anders verfolgt. Und darum ging es in der Tyrannei des Schmetterlings.
Spaceboy über David Bowie, über mich, Frank Schätzings neues Buch eben über sich selbst und über David Bowie. Und da lese ich ziemlich am Anfang Erstaunliches, was für mich nicht so richtig passt, nämlich dass David Bowie Tutti Frutti von Little Richard gehört hat als junger Mann oder als Jugendlicher und das als göttliche Musik empfand. Ich kann jetzt den Zusammenhang da gar nicht entdecken zwischen ja so einem Boogie-Woogie-Klavier gestalten, Rock'n'Roll im weitesten Sinne und dem, was David Bowie dann eigentlich später gemacht hat.
Ja, also mir erschließt sich das auch nicht so richtig, also zumindest nicht, was meinen musikalischen Geschmack angeht, aber versetzen wir uns mal in die Zeit zurück und da war Bowie ja noch nicht Bowie, da war ich ja noch David Robert Jones und war ein Kind und wenn man dann, wie gesagt, man stelle sich die damalige Zeit vor und dann sieht man Little Richard mit seiner hochtopierten Frisur, mit seinem Bleistiftschnurrbart, mit seinem exaltierten wilden Gehabe, mit seinen Glitzeranzügen. Und zu der Zeit wurden Klaviere ja noch eher gestreichelt, kunstvoll, ne? Und der schlug darauf herum. Also das war schon natürlich eine Revolution. Der schlug in dieses behäbige Musikverständnis der damaligen Zeit ja ein wie eine Granate. Das kann ich verstehen. Also unter dem Aspekt kann ich es total verstehen, dass diese Entfesselung, diese Grenzübertritt, den Little Richard da vollzog, dass das Bowie fasziniert hat.
Und dann passt ja auch zu den optischen Eigenarten, die David Bowie ja gepflegt hat in seiner ganzen Karriere. Und man liest aus ihrem Buch sinngemäß die These raus, dass es ohne David Bowies Schaffen als Gesamtkunstwerk, auch als optisches Kunstwerk, Persönlichkeiten wie Madonna und Michael Jackson ja auch mit ihrer Optik so nicht gegeben hätte.
Das haben die selbst gesagt und sagen sie heute noch. Also Michael Jackson hat sich auf ihn bezogen, Alice Cooper hat sich auf ihn bezogen. Es war ja die Zeit, als Bowie mit Diamond Dogs tourte und eine komplette futuristische Stadt auf der Bühne aufbauen ließ. Und Cooper machte dann ein Jahr später Welcome to My Nightmare. Also die totale Entertainisierung von Musik, von Popmusik und Popmusik auch rauszuholen aus dem rein musikalischen Kontext und zu überführen in ein größeres theatralisches Ganzes. Da haben viele draus gesaugt. Dann die Art der Performance, dieses Flamboyante im Auftritt, dieses Vieldeutige, Mehrdeutige. Darüber haben sowohl Madonna als auch Lady Gaga in offiziellen Ansprachen gesagt, sie wären nie auf diesen Weg gekommen ohne David Bowie. Und nicht, dass Bowie etwas in ihnen zutage gefördert hat, was nicht da schon angelegt gewesen wäre. Das muss man auch immer der Fairness dazu halber sagen. Ne? Die wären sicherlich auch auf eine andere Art und Weise, wären sie große Persönlichkeiten geworden. Aber sie sagen, dass das große Vorbild, der Meister, das war tatsächlich für sie Bowie. Und es gibt so viele, es gibt einen ganz süßen Post, als Bowie stirbt. Da schreibt eine gewisse Billie Eilish auf ihrem Internet-Account, Rest in peace, David Bowie, you will shine forever. 100 Likes. Kein Mensch kannte damals Billie Eilish. Ne? Und weiß nicht, ob Ihnen der Name St. Vincent was sagt. St. Vincent ist eine amerikanische Multiinstrumentalistin, Songschreiber, eine wahnsinnig tolle Sängerin. In den USA ist sie ein Superstar. Eine unglaublich talentierte, großartige Musikerin. Die sagt, sie hört jeden Tag Bowie. Ohne Bowie hätte sie nicht angefangen, Musik zu machen. Also, um das Ganze abzukürzen, natürlich hätten Leute, in denen Kreativität angelegt ist, machen auch so, die kommen auch so letzten Endes auf ihren Weg. Aber Bowie hat schon Maßstäbe gesetzt.
Zu den Parallelen zwischen David Bowie und Frank Schätzing, die Sie beschreiben in Ihrem Buch, gehört auch, dass Sie beide sehr schüchtern waren, zumindest als ganz junge Menschen. Und Ihr erster Auftritt, Herr Schätzing, mit einer Band, ich glaube im Alter von 15, genau wie bei David Bowie, dann mit starker Schminke im Gesicht stattfand, in der Garage eines Freundes, mit dutzenden Schulfreunden als Publikum. Das hätte auch übel in die Hose gehen können, oder?
Oh, und wie. Ich war 16 und kurz vorher war das Album Aladdin Sane erschienen und das kennt insofern jeder, als jeder das Cover kennt, nämlich diesen rot-blauen Blitz. den Boy im Gesicht trägt. Das wurde ja ikonisch. Und ich hatte eine Band, das war für mich ein Weg aus der Schüchternheit rauszufinden, indem ich Musik machte. Das funktionierte super, also man rutschte auf der sozialen Akzeptanzskala gleich ein paar Plätze nach oben, wenn man Gitarre spielen konnte. Und ich war immer noch klein, schmächtig und bartlos und hatte dann eine Band, mit der ich im Probekeller riesenlange Porklappen spielten. Wir waren, glaube ich, wirklich nicht schlecht, aber ich traute mich nie auf die Bühne. Ich hatte Angst, mich dahin zu stellen und dann fangen alle an zu lachen und sagen, guck mal, der kleine Frank, jetzt will er Rockstar sein. Aber es gab ein Riesenschulfest, das stattfinden sollte, wo hunderte von Kids erwartet wurden und alle sagten, spielt doch da mit eurer Band. Und einerseits fand ich das natürlich eine super Idee, weil ich wollte ja zu Ruhm gelangen. Aber auf der anderen Seite, wie soll ich da oben auf der Bühne, wie soll ich das aushalten, ohne zu zerfließen? Und dann schaute ich mir dieses Cover an und habe gedacht, so was machst du auch. Dann habe ich mir den Kosmetikschrank meiner Mutter geplündert, ohne es ihr zu sagen natürlich. Und habe mich dann eine halbe Stunde vor dem Auftritt, habe ich mich geschminkt. Ich habe mir jetzt keinen Stern aufgemalt, das wäre mir jetzt zu dicht dran gewesen, sondern kein Blitz, sondern so einen großen silbernen Stern. Habe mir die Lippen geschminkt, Eyeliner, alles, das ganze Programm, Ohrringe. Und Sie haben völlig recht, dass im Grunde genommen, wenn du schon als du selbst dich nicht traust, auf die Bühne zu gehen, ist das ja angekündigter sozialer Suizid. Aber der Witz war, als ich dann so ausstaffiert mich im Spiegel betrachtete, wurde ich ganz ruhig und hatte das Gefühl, erstmals siehst du so aus, wie du dich innerlich fühlst. Erstmals fühlte ich dann so eine Deckungsgleichheit. Und mit dem Gefühl bin ich auf die Bühne gegangen und dann hat es funktioniert. Und da habe ich gelernt, dass eine Maske oft mehr über dich aussagen kann als dein nacktes Gesicht. Sie kann authentischer zeigen, wer du bist. Und mir wurde klar in dem Moment, dass Bowie wahrscheinlich genauso schüchtern war wie ich und dass er das deswegen machte, dass er sich deswegen diese Kunstfiguren schuf.
Sie haben gerade schon mal gesagt, dass Sie an Themen interessiert sind, die ja vielleicht in der Zukunft mal gesprächswertig sind, über die im Moment eher wenig bis niemand spricht. Mhm. Entsprechend die Frage bezüglich Ihrer nächsten Pläne, was steht denn da an bei Frank Schätzing? Also ich hätte da so eine Idee, Sie könnten ja was über Umweltschutz machen, haben Sie 2021 auch schon mal gemacht, Titel Was, wenn wir einfach die Welt retten? Mhm. Ist auch ein Thema, das heute ich will nicht sagen keine Sau interessiert, aber ein bisschen im Hintergrund verschwunden ist.
Ja, leider. Aber sag mal, das ist jetzt nichts wirklich Neues. Ne? Das wäre der absolut notwendige Versuch, etwas wieder stärker in den Fokus zu bringen. Das mache ich aber auf andere Weise. Ich halte ja auch Vorträge und, über Transformation, über Klimawandel, über das, was wir tun können. Ein Roman, das müsste schon ein anderes Thema sein. Ich habe da auch ein paar Ideen, aber ich bitte um Verständnis, dass ich Ihnen die jetzt nicht verrate.
Und wenn ich das Verständnis nicht habe?
Dann tut es mir trotzdem leid. Okay.
David Bowie starb vor 10 Jahren, Sie haben es gerade schon gesagt, 2 Tage vor seinem Tod erschien sein letztes Album Black Star. Und das kann man als Vermächtnisalbum bezeichnen, sagen Sie.
Ja, es war nicht als solches angedacht.
Wobei, er war ja schon todkrank, als es produzierte.
Ja, das ist richtig. Nun habe ich auch viel versucht, über die Entstehungsumstände von Black Star rauszufinden. Und das Erste war, dass er, als er das Album konzipierte, noch nicht wusste, dass er krank ist. Er hatte direkt nach The Next Day, das war ja dieses Comeback-Album von 2013, da hatte er schon begonnen, an diesen Songs zu arbeiten. Und dann bekam er diese Diagnose und ging die meiste Zeit davon aus, dass er das schon irgendwie hinkriegt. Zwischendurch sah es übrigens auch tatsächlich mal besser aus, als hätten sie das im Griff. Mhm. Dann passierte etwas, was, glaube ich, wirklich nur David Bowie tun konnte. Er hatte diese Songs als Skizzen angelegt und er wollte das eigentlich mit seiner Stammband machen. Und dann schleppte ihn eine Freundin, Maria Schneider, das ist eine amerikanische Big Band-Leaderin, übrigens fantastisch, die schleppte ihn in New York in Jazz Club. Und da spielte Donny McCaslin mit seinem Quartett, ein sehr, sehr cooler Jazzer, der also auch viel fusioniert, viele ungewöhnliche Wege geht im Jazz. Und Bowie war so begeistert, dass er gesagt hat, wisst ihr was, Jungs, ihr macht das Album. Dann hat er das alles komplett in ihre Hände gelegt. Dann entstand dieses Album halt. Und dann plötzlich irgendwann erschien er im Studio und hatte keine Haare mehr und sagte, euch muss ich es ja jetzt erzählen, aber keine Bange, das wird schon alles wieder gut werden. So, und unter diesem Eindruck haben die dann zusammen dieses Album aufgenommen. Dann in der letzten Phase der Aufnahmen, da ging es ihm dann schon sehr schlecht. Und es wurde immer offensichtlicher, dass zumindest die Möglichkeit im Raum stand für ihn, dass es sein letztes Album sein würde. Und irgendwann hat er das, glaube ich, auf einer gewissen Ebene auch akzeptiert. Aber was er dann gemacht hat, war, dass er diese Videos gedreht hat, dieses Video Lazarus, das sich natürlich heute, wenn man das heute anschaut, ist es eine Allegorie auf seinen Tod, auf sein Verschwinden. Wie er versucht, in den letzten Minuten seines Lebens noch so vieles zu schaffen, was er noch schaffen wollte, um dann in einem Schrank zu verschwinden. Was er damit gemacht hat, ist, es ist ihm gelungen, die komplette Hoheit zu behalten, auch über sein Ableben, über sein Sterben. Er hat sich selbst komplett mythologisiert. Aber was ich jetzt vor kurzem erfahren habe, aus sehr eingeweihten Kreisen, ist, dass er noch eine Woche vor seinem Tod, und da war er wirklich todkrank, dass er Tony Visconti wohl noch eine Songskizze vorgespielt hat und hat gesagt, das machen wir auch im nächsten Album. Und das war das Irre. Der wütete an, der lebte an gegen dieses Konzept der Unendlichkeit, das ja eine große Kränkung der Natur ist, ne? Uns mit so stupenden Fähigkeiten, solcher Intelligenz, solchen kreativen Möglichkeiten, solchen Ambitionen auszustatten und uns zugleich wissen zu lassen, dass es alles umsonst ist, weil wir sterben müssen. Und das war die große Kränkung, an der er sich abarbeitete. Und er sagte, bis zur letzten Sekunde, ich hole alles raus und ich tue einfach so, als gäbe es kein Ende.
Von diesem letzten Album Black Star, I Can't Give Away. Das Buch Space Boy über David Bowie, über mich von Frank Schätzing. Fast 400 Seiten, dichte Lektüre, das meiste über David Bowie und sehr viel Interessantes und auch Lustiges über Frank Schätzing. Und heute zu Gast in der SWR1 Rheinland-Pfalz Leute, zugeschaltet aus Köln, haben wir schon im Dezember aufgezeichnet. Dankeschön dafür, alles Gute.
Sehr gerne. Tschüss, alles Gute.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1 App und überall, wo es Podcasts gibt.